gerade das Privileg, unsere Hochzeit zu planen. Und da entwickelt man so ganz neue Paranoia, was vor allem das Wetter angeht, oder? Stell dir vor, du planst monatelang eine Hochzeit im Grünen. Ja? Wunderschöne Location, Blumen, Lichterketten, weiße Stühle. Wettervorhersage, schaust du drauf, die sagt, 0% Regen, wunderbar. Und dann während dem Gottesdienst, du merkst so, wie sich die Wolken zusammenballen, oder? Und dann gerade ums Jahr, kurz vorm Jawort, fängt es einfach an, aus Strömen zu schütten. Und ein Gast meint irgendwie so halb im Scherz, wenn es einen Gott gibt, ja, dann hat er wirklich Humor. Meine Segensdusche, die stellen wir uns wirklich anders vor. Wir schmunzeln, aber dahinter steckt doch so ein bisschen so eine gewisse Erwartung. Gott sollte doch eigentlich dafür sorgen, dass das gut läuft. Oder der sollte doch dafür sorgen. Ich meine, ich habe gebetet, ich habe gehofft, ich bin auch eigentlich nicht so ein schlechter Mensch. Meine Freunde, die hatten doch auch perfektes Wetter bei ihrer Hochzeit. Warum kommt das jetzt bei mir so? Ist das nicht mega unfair? Ist das nicht so ungerecht? Und wenn es ums Wetter geht, dann weiß jeder, okay, ja komm, das ist ein bisschen lächerlich. Aber ich glaube, wir begegnen hier einer tieferen Frage. Wenn der eine gutes Wetter bekommt bei seiner Hochzeit und andere nicht, ist Gott nicht ein bisschen ungerecht? Schuldet Gott mir das nicht eigentlich auch, dass bei meiner Hochzeit das Wetter auch top ist, so wie bei meinem Kollegen? Und die gleiche Frage, ist Gott ungerecht, stellt Paulus auch im Römerbrief. Und zwar nicht wegen Regen, sondern wegen Gottes Gnade. Und wir wollen heute weiterfahren in unserer Römerbriefreihe in Kapitel 9. Und da hat uns Paulus bisher klar gemacht, nochmal, Gott steht absolut treu zu seinen Zusagen. Ja, seine Zusagen der Rettung, die stehen fest. Ja? Sein Plan kann nicht durchkreuzt werden. Und Joshua hat uns vor 3 Wochen aufgezeigt, hey, Gottes Pläne mit Israel, die sind nicht zunichte gemacht worden, nur weil jetzt nicht ganz Israel an Jesus glaubt. Das ist kein Scheitern von Gottes Plänen, weil nicht alle Juden zum wahren Israel dazugehören. Und diejenigen, das zeigt Paulus hier in den ersten Versen von Kapitel 9, diejenigen, die nicht an Jesus glauben, die haben nie wirklich zum geistlichen Israel dazugehört. Und Paulus, er sieht jetzt hier einen Einwand voraus. Ein Einwand, der ungefähr so lautet. Nur mal, ist es nicht mega ungerecht, wenn Gott nur mit einem Teil von Israel gnädig ist? Müsste er sie nicht eigentlich alle retten? Müsste nicht ganz Israel eingeschlossen sein? Und Paulus sagt ganz klar nein. Nein, auf gar keinen Fall ist Gott ungerecht. Und er liefert dafür in Römer 9 Vers 14 bis 23 mindestens 2 Argumente. Erstens sagt er, schau mal, Gott ist nicht ungerecht, weil er ist niemandem etwas schuldig. Und auf der anderen Seite sagt er, Gott ist nicht ungerecht, weil der Mensch nicht im Mittelpunkt des Universums steht und diese Frage da gar nicht so gut beurteilen kann. Und wir lesen in Römer 9 ab Vers 14, um die Frage zu beantworten, um zu sehen, wie Paulus sagt, hey, Gott ist niemandem etwas schuldig. Römer 9 ab Vers 14. Da heißt es, was sollen wir nun sagen? Handelt Gott ungerecht? Na, keineswegs. Denn zu Mose sagt er, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht an auf das Wollen und Laufen des Menschen, sondern auf den sich erbarmenden Gott. Denn in der Schrift wird zum Pharao gesagt, eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündet wird. Er erbarmt sich also, wessen er will, und er macht verstockt, wen er will. Das ist Gottes lebendiges Wort. Ist Gott ungerecht? Ist Gott ungerecht, wenn er nur einen Teil von Israel rettet? Nein, kontert Paulus, weil Gott sagt, ich erweise Gnade, wem ich will. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie die Worte eines willkürlichen Tyrannen, oder? Na, ich mache einfach, was ich will. Der bekommt Gnade, der wird verstockt. Aber lasst uns einen Moment drüber nachdenken. Die Definition von Gnade ist doch, etwas zu bekommen, was ich nicht verdient habe. Oder weil wenn ich es verdient hätte, dann wäre es keine Gnade, dann wäre es Gerechtigkeit. Bei Olympia hat der Schweizer Franjo von Almen, der hat Gold geholt im Skialpin. Und niemand würde jetzt sagen, oh wow, diese Schiedsrichter, die waren so gnädig, dass sie von Almen diese Goldmedaille gegeben haben. So gnädig von ihnen. Warum? Er war der Schnellste, oder? Er hat sich diese Medaille verdient, er hat sich den Sieg verdient. Wenn ich jetzt eine Goldmedaille im Skialpin bekommen würde, ja, dann wäre das absolut unverdiente, unerhörte, skandalöse Gnade. Weil ich bin die letzten 10 Jahre nicht mehr auf Skiern gestanden. Also wir sehen, Gerechtigkeit gibt, was wir verdienen, während Gnade gibt, was wir nicht verdienen. Wenn sich aber niemand Gottes Gnade verdient hat, dann kann Gott doch auch gnädig sein, wem er will. Oder ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Er kann allen, manchen oder keinen das Geschenk machen. Wenn Gott uns gegeben hätte, was wir verdienen, ihr Lieben, dann würde keiner von uns zu seinen Kindern gehören. Dann wäre keiner Teil von seinem Volk. Dann wäre ganz Israel verloren. Niemand kann Gott anklagen, weil Gott niemanden irgendetwas schuldig ist. Ich meine, denken wir an eine reiche Berner Dame, die sich entschließt, 10 Waisenmädchen aus Somalia in die Schweiz zu holen und ihnen das beste Leben zu ermöglichen. Ja, beste Bildung, liebevolle Versorgung, das volle Programm. Ich meine, Somalia ist eins der ärmsten Länder der Welt. Und da gibt es Millionen Kinder, die bedürftig wären. Und diese Frau ist so reich, sie könnte mit ihrem Vermögen noch vielen weiteren helfen. Aber könnte jetzt irgendjemand sagen, dass sie ungerecht ist, weil sie nur 10 Kindern geholfen hat? Ich denke nicht, oder? Sie hat keinerlei Verpflichtung, auch nur irgendjemand zu helfen. Sie hat einfach Gnade gezeigt. Sie hat einfach ein Geschenk gemacht. Sie war freundlich. Und das leuchtet uns vielleicht noch irgendwie ein. Aber in Vers 18 heißt es dann hier, er erbarmt sich über wen er will und er verstockt, wen er will. Das klingt jetzt wirklich, das klingt absolut grausam. Ja, Gott verstockt, Gott verhärtet Menschen ihm gegenüber. Das klingt hart, oder? Und Paulus bringt eine Fallstudie. Er bringt den Pharao, in der Geschichte den größten Feind Israels. Ja, der Herrscher über Ägypten, der das Volk Israel versklavt hat und sich geweigert hat, sie gehen zu lassen aus ihrer Arbeitssklaverei. Warum? Weil sein Herz hart und verstockt war. Und die Folge kommen die 10 Plagen über Ägypten und dem ganzen Land geht es letztendlich so richtig dreckig. Manche meinen jetzt, dass das bedeutet, okay, eigentlich war der Pharao doch ein ganz netter Kerl, der wollte Israel doch eigentlich gehen lassen. Aber hey, dann kam Gott und er hat sein Herz hart gemacht wie Granit und ihn verstockt, um irgendwie etwas zu beweisen. Das Interessante ist, wenn wir jetzt in 2. Mose reinschauen, in Kapitel 4 bis 14, da finden wir verschiedene Aussagen zur Verstockung vom Pharao. Manchmal heißt es, Gott verstockt den Pharao, so wie hier. Aber manchmal heißt es, dass der Pharao sich selber verstockt. Dass er selber sein Herz hart macht. Und in 2. Mose 9, Vers 13 sagt dann zum Beispiel Gott, hey, du Pharao, du hast dich gegen mein Volk gestellt. Ja, nicht ich habe dich dazu berufen, dich gegen mein Volk zu stellen. Nein, du hast dich gegen mein Volk gestellt. Du hast dich dazu entschieden. Es ist nicht so, dass Gott einfach kommt und einen liebenden, einen sympathischen Pharao zu einem grausamen Tyrannen macht. Nein, das ist schon lange vor Gottes Eingreifen, war der Pharao einer, der die ganze Volksgruppe der Israeliten versklavt hat, sie zu Tode hat schuften lassen und sogar durch einen Massenmord an Babys versucht hat, diese Volksgruppe auszulöschen. Er war jemand, der einen Völkermord begehen wollte, aus Angst um seine eigene Macht. Und jetzt passiert genau das, was Paulus schon im Kapitel 1 vom Römerbrief beschrieben hat. Gott gibt den Menschen ihren Wünschen hin. Römer 1, Vers 24. Wenn Gott diesen Pharao verhärten will, dann muss er ihn einfach nur seinen Wünschen und Ängsten überlassen. Die Dinge nehmen ihren ganz natürlichen Lauf. Martin Lloyd-Jones, ein großer englischer Prediger aus dem 20. Jahrhundert, er schreibt dazu: Die Welt ist in Sünde gefallen und ohne Gottes Eingreifen wäre diese Welt ein einziges Chaos und eine Hölle. Sobald Gott seinen Einfluss zurückzieht, kommt es an dieser Stelle zur Verhärtung. Er überlässt sie sich selbst. Lieben, ohne Gottes mächtiges Eingreifen ist das menschliche Herz ein absoluter Granitblock. Von Natur aus verstockt gegenüber Gott. Und wenn, in der Bibel sehen wir immer, wenn Menschen Gott ablehnen, wenn sie ihr Herz verhärten, ist das absolut ihre eigene Entscheidung. In Matthäus 23, Vers 37, da ruft Jesus über Jerusalem aus: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Nicht Jesus ist derjenige, der nicht gewollt hätte. Nicht Gott ist derjenige, der nicht gewollt hätte. Nein, ihr habt nicht gewollt. Jerusalem hat nicht gewollt. C.S. Lewis, der große Autor, sagt dazu: die Tore der Hölle, die sind von innen verschlossen. Ja, anders ausgedrückt, es gibt niemanden, der gegen seinen eigenen Willen von Gott getrennt wäre, der gegen seinen Willen ein hartes Herz hätte gegen Gott. Das Unschöne ist, der Mensch will von sich aus nicht zu Gott kommen. Er will es nicht. Und das macht Paulus in Kapitel 3 von diesem Brief auch unmissverständlich klar. Er sagt, da ist kein einziger, der von Natur aus nach Gott gefragt hätte. Da ist kein einziger, der gerecht wäre. Und ihr Lieben, darum schuldet Gott auch niemanden irgendwas. Jeder hat sich selbst für ein Leben gegen Gott entschieden und trägt dafür die Konsequenzen. Darum, wenn du heute hier sitzen darfst, wenn dein Herz weich ist gegenüber dem Evangelium, gegenüber der Botschaft Gottes, dann ist das Gottes mächtiges Eingreifen. Dass du heute hier in die Kapelle gekommen bist, das liegt daran, dass Gott dein Herz weich gemacht hat gegenüber seiner Botschaft. Wenn du dich durch den Glauben an Jesus ein Kind Gottes nennen darfst, dann liegt das allein daran, dass er dich adoptiert hat. Ich meine, was kann ein 9 Monate altes Kind dazu beitragen, dass es adoptiert wird? Was kann es wollen und wirken? Gar nichts. Gar nichts. Du bist nicht gerettet, weil du irgendwie begabter, besser oder klüger bist, weil du tiefer nachgedacht hast oder irgendwie ein moralisches Leben geführt hast. Nein. Und darum schuldet Gott auch nichts, weil wir nichts geliefert haben, weil nichts in uns seine Gnade verdient hätte. Du hattest nicht noch so ein Kern Gutes in dir, so wie Luke das in seinem Vater Darth Vader gesehen hat. Und du warst auch nicht wie Dornröschen, das nur aussah, als würde es schlafen und nur noch wach geküsst werden musste. Nein, das menschliche Herz ist ohne Gottes Eingreifen so tot und hart wie ein Granitblock. Und das ist schwer zu akzeptieren, oder? Das ist ein Anstoß. Aber ich glaube, es ist so unglaublich entscheidend. Weil wenn irgendwo im hintersten Winkel deines Herzens noch ein Funke dieser Idee aufkommt, dass Gott dir irgendwas schuldet, dass du irgendwas geleistet hast, dann wird unser Glaube so unglaublich fragil. Weil das Paradoxe ist, wenn Gott dir was schuldet, dann trittst du in eine Geschäftsbeziehung mit Gott ein. Dann muss ich auch immer sicherstellen, dass ich genug geliefert habe, dass ich meinen Teil des Deals auch irgendwie erfüllt habe. Und diese Rechnung, die geht am Ende nur auf, wenn meine moralische Bilanz irgendwie positiv ist. Wenn ich irgendwie ein bisschen mehr Gutes als Schäbiges getan habe. Und es bringt immer Unsicherheit und diese Frage: Hey, war ich gut genug? Habe ich genug geglaubt? War meine Hingabe stark genug? Meine Lieben, das ist die komplett falsche Frage. Die richtige Frage ist: Was hat Gott für mich getan? Und wie groß ist seine Gnade? Kann die auch mich einschließen? Und das werden wir im Folgenden noch sehen. Gott schuldet niemandem etwas. Und darum ist er auch nicht ungerecht. Er ist gnädig, wem er gnädig ist, und das ist das Beste, was uns ganz persönlich passieren kann. Aber Paulus liefert uns noch einen zweiten Grund, warum Gott nicht ungerecht ist. Und das ist, er macht uns so klar, dass der Mensch eben gerade nicht der Mittelpunkt dieses Universums ist. Davon lesen wir ab Vers 19. Nun wirst du einwenden, wie kann Gott dann noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? Oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen zum ehrenhaften und ein anderes zu unehrenhaften Gebrauch? Wie aber, wenn Gott in der Absicht, seinen Zorn zu zeigen und seine Macht zu erweisen, die zur Vernichtung bereiteten Gefäße des Zorns mit großem Langmut ertragen hat, auch um den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erweisen, die er zuvor zur Herrlichkeit bestimmt hat. Der nächste Einwand, auf den Paulus eingeht, ist folgender. Wenn es gar nicht Gottes Plan war, dass ganz Israel an Jesus glaubt, wie kann er sie dann dafür verurteilen? Wie kann Gott dann sie dafür ablehnen? Die größere Frage dahinter ist noch so ein bisschen, warum kann ein guter, allmächtiger Gott nicht einfach jeden retten? Das ist so die große Frage, die dahinter steht. Und Paulus liefert uns hier drei weitere Punkte als Antwort. Er sagt zum Ersten, Gott, er hat das Besitzrecht. Er ist der Töpfer, wir sind menschlicher Ton. Wir haben weder die Weisheit, noch am Ende das Recht, unseren Schöpfer in Frage zu stellen. Das wäre ein bisschen so wie ein Brot. Das wird gebacken und einer meckert es dem Bäcker an und sagt, warum hast du mich so gemacht? Was soll das? Ein bisschen absurd. Und solche Aussagen, die schmecken uns nicht gut, oder? Das hören wir nicht gern. Weil wenn wir ehrlich sind, kommen wir immer wieder so auf den Gedanken, dass wir eigentlich moralischer und gerechter sind als Gott. Wir wüssten eigentlich besser, wie diese Welt zu regieren wäre. Ich habe gestern einen Artikel in der Welt gelesen, wo ein Autor Seiten darauf schreibt, also in dem Magazin Die Welt, wo ein Autor Seiten darüber schreibt, wie schrecklich, unmoralisch und ungerecht der Gott der Bibel ist. Und wie viel besser, moralischer wir heutzutage unterwegs sind. Und ich meine, in gewisser Weise ist es nachvollziehbar. Es gibt einige krasse Stellen in der Bibel, oder? Die schwer nachzuvollziehen sind. Aber ich denke mir nur, nach welchem Standard beurteilst du hier Gott als ungerecht? Woher kommt überhaupt deine Idee, was gerecht ist? Ist nicht einfach dein persönliches, moralisches Gefühl als westlicher Mensch im 21. Jahrhundert? Er beurteilt Gottes Handeln als böse, indem er seinen eigenen Maßstab von richtig und falsch zu einem absoluten Maßstab erhöht, der für alle gelten sollte. Aber wer sagt denn, dass sein moralisches Verstehen richtig ist? Wer sagt, dass mein moralisches Verstehen richtig ist? Ich könnte ja auch komplett falsch liegen, oder? Ich meine, in Russland unter Stalin wurden Leute zu 20 Jahren im Gulag verurteilt, dafür, dass sie ein Wort gegen den Staat gesagt haben. Und die Beamten, in ihrem moralischen Gefühl, war das Richtige, diese Leute einzusperren, weil die sind eine Gefahr für den Staat. Wir würden sagen, absoluter Wahnsinn, das ist komplett verdreht. Oder die Sklavenhalter in den Südstaaten der USA, die waren nach ihrem moralischen Empfinden komplett richtig unterwegs. Das ist die Weltordnung. Wir würden sagen, nein, absolut nicht. Und in 100 Jahren werden Leute über unser heutiges moralisches Verständnis sagen, ihr seid sowas von zurückgeblieben. Eure Meinungen sind sowas von überholt. Darum können wir nicht mit Gott ins Gericht gehen, ihr Lieben. Wir haben weder die Informationen noch die moralische Autorität, unseren Schöpfer zu beurteilen. Ich meine, wie sollten wir aus unserem Gefühl heraus beurteilen, was Recht und was Unrecht ist? Zweitens, in Vers 22 macht Paulus klar, dass Gott derjenige ist, der rettet, aber wir diejenigen sind, die für unsere Verdammung verantwortlich sind. Das heißt hier, Gott erträgt die Bösen die Gefäße des Zorns mit viel Geduld. Nicht Gott macht die Bösen böse, er erträgt sie mit Geduld. Er gibt ihnen nicht das, was sie verdienen. Er erträgt sie. Ein großer Missionar sagte einmal, was uns aus der Ewigkeit zurückblinkend erstaunen wird, ist nicht die Strenge der Gerechtigkeit Gottes, sondern vielmehr die Größe seiner Barmherzigkeit. Und von Gottes unverdienter Barmherzigkeit können wir alle ein Zeugnis geben. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechten und Ungerechten. Wir leben hier, ohne dass wir irgendwas dazu beigetragen hätten, in einem wundervollen Land, wo wir so viel Segen genießen dürfen. Und drittens, in Vers 23 sagt Paulus, Gott zeigt seine Liebe durch die Rettung von Menschen. Er offenbart die Herrlichkeit seiner Gnade. Und die berechtigte Frage an dem Punkt ist doch, warum rettet Gott nicht alle Menschen, wenn das doch die Größe seiner Gnade zeigt? Wenn die Rettung von Menschen die Größe seiner Gnade zeigt. Und schau, egal wie deine theologische Einstellung ist, egal wie du zu so einem Text hier stehst, wir sind uns doch am Ende alle einig, dass Gott mehr tun könnte, um Menschen zu retten, oder? In der Apostelgeschichte 9, da erscheint Jesus Christus, der Auferstandene, dem Apostel Paulus. Und er zeigt sich ihm in überwältigender Herrlichkeit und er sagt ihm, ich bin Jesus, folge mir nach. Warum passiert das nicht täglich bei jedem? Warum sollte Gott seine rettende Botschaft, sein Evangelium durch seine Gemeinde verbreiten, durch uns? Und wo die Kirche sich doch über die Zeit als nicht so sonderlich vertrauenswürdig und geeignet erwiesen hat, diese Botschaft weiterzugeben. Ich meine, die FEG Bern ist eine tolle Gemeinde und hier gibt es Leute, die sind so gut darin, die rettende Botschaft weiterzugeben. Aber komm, ich meine, warum keine Armee von Engeln? Warum stellt sich Gott nicht in einer 300-Meter-Version von sich auf den Gurten und erledigt das Ding selber? Du musst zugeben, der Weg, den Gott gewählt hat, der ist für uns nicht sehr naheliegend. Ich persönlich finde ihn sehr schwer zu verstehen. Also warum tut Gott nicht mehr, um alle Menschen zu retten? Ich glaube, das ist die große Frage, an der ich auch so zu beißen habe. Aber ich glaube, der Text kann uns eine kleine Idee geben. Tim Keller, der große Pastor und Theologe, er bringt das auf den Punkt. Er sagt, ich glaube nicht, dass Paulus uns hier mehr als einen Hinweis gibt, aber es ist ein sehr, sehr vielsagender Hinweis. Paulus scheint zu sagen, dass Gottes gewählter Weg am Ende besser geeignet sein wird, Gottes Herrlichkeit zu offenbaren, als jeder andere Plan, den wir uns vorstellen können. Paulus scheint zu sagen, dass Gott so handelt, um uns seine Herrlichkeit, seine Größe zu offenbaren, um uns das zu zeigen. Ich kann mich fragen, ist das nicht furchtbar ungerecht, dass Gott sagt, hey, nur um meine Größe zu zeigen, wähle ich diesen komischen Weg, um Leuten meine rettende Botschaft weiterzugeben. Nur deswegen tue ich nicht mehr. Ist das nicht furchtbar ungerecht? Ich finde es schwer zu verdauen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir dazu tendieren, uns und unsere Einschätzung von Gerechtigkeit, unsere Interessen als das Wichtigste im ganzen Universum zu betrachten. Aber ganz ehrlich, das sind wir nicht. Dazu müssen wir uns nur die Struktur des Universums anschauen. Ich meine, die Erde und wir Menschen darauf sind ein Staubkorn in einer mittelgroßen Hinterweltler-Galaxie. Eine von Milliarden von Galaxien in diesem ganzen Universum. Wir sind nicht das Größte und das Wichtigste im Universum, sondern Gott ist es. Gott ist das Größte im ganzen Universum. Er steht im Zentrum. Und das ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Ich will versuchen, euch das an einem Bild zu zeigen. Aber das Beste, was uns passieren kann, ist, dass die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems bleibt. Ja, dass nicht die Erde im Zentrum steht. Würde die Erde im Zentrum stehen, dann hätte sie niemals die Gravitationskraft, um all die anderen Himmelskörper in ihrer Laufbahn zu halten. Und wir alle würden einfach sterben. Ja, die Sonne ist 30.000 Mal größer als die Erde. 30.000 Mal. Und die Erde ist die wichtigste und sie ist die wichtigste Quelle für Licht und Wärme für uns Menschen hier auf der Erde. Und nur weil die Sonne im Zentrum unseres Sonnensystems steht, können wir überhaupt existieren. Das heißt, wenn die Sonne eine Person wäre, wäre das Liebevollste, das Beste, was sie für uns tun könnte, sich selber im Zentrum zu halten. Und so ist es auch mit uns und Gott. Wer von ihm geht, alles Leben, alle Freude, alles Licht aus. Das Liebevollste, was er für uns tun kann, ist, sich selber im Zentrum unseres Denkens und unserer Existenz zu halten. Seine Herrlichkeit, seine Größe zu offenbaren. Und Gottes Wege, die scheinen uns immer wieder ungerecht, oder? Wir können sie nicht nachvollziehen. Und das ist eine der Herausforderungen, vor der jeder Gläubige früher oder später steht. Kann ich Gott Gott sein lassen, auch wenn er so handelt, wie ich es nicht erwartet habe, wie ich es nicht nachvollziehen kann? Kannst du Gott das Zentrum des Universums sein lassen? Auch wenn du sein Handeln nicht verstehst, auch wenn er dir vielleicht ungerecht erscheint. Das ist die Frage, oder wie soll ich das können? Wie soll ich das können, wenn dieser Gott so groß, so herrlich, so mächtig ist, so weit entfernt, Zentrum des Universums, wenn er so handelt, dass ich ihn nicht verstehen kann? Lieben, schaut, das Schöne ist, Gott ist nicht nur allmächtig, groß und herrlich, sondern er ist uns auch unglaublich nahe gekommen. Mitten hinein in die große Ungerechtigkeit dieser Welt. Gott selbst ist in Jesus Christus Mensch geworden und hat die größte Ungerechtigkeit erlitten, die je jemand erlitten hat. Weil Jesus ist der Einzige, der ein perfektes Leben gelebt hat. Der Einzige, der das jemals getan hätte. Und dann, wie endet das Leben dieses perfekten Menschen? Hat er Gerechtigkeit gebracht und die Bösen vernichtet? Nein. Man hat sich gegen ihn verschworen und den einzigen Gerechten zu Unrecht zu Tode verurteilt und an ein Kreuz geschlagen. Gott selber ist derjenige, der die größte Ungerechtigkeit erlitten hat. Und wenn wir die Frage beantworten wollen, ob Gott ungerecht ist, dann können wir die nur vor dem Kreuz beantworten. War es gerecht, dass der einzig Unschuldige die Strafe für die Schuldigen getragen hat? War es gerecht, dass der Richter selber vom Richterstuhl herabgekommen ist und das Urteil auf sich genommen hat? War es gerecht, dass der einzige Sohn hinausgeworfen wurde in die äußerste Finsternis, damit die Fremden adoptiert werden dürfen? War es gerecht, dass der König die Dornenkrone getragen hat, damit Rebellen königliche Gewänder bekommen? War es gerecht, dass das Licht der Welt in die tiefste Finsternis hinabgestiegen ist, damit wir nicht in der Dunkelheit bleiben müssen? War es gerecht, dass einer, der alles hat, alles verliert, damit wir das erben können, was wir nie verdient hatten? War es gerecht, dass Jesus Christus für deine Sünden, für deine Ungerechtigkeit an diesem Kreuz gestorben ist? Damit du seine Gerechtigkeit bekommen kannst? Lieben, Gott ist nicht ungerecht. Aber er ist auch nicht nur gerecht. Sonst wären wir alle verloren. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig und das ist unsere einzige Hoffnung. Und Freund, ich kann dir eins sagen. Gott schuldet dir absolut nichts. Absolut gar nichts. Du bist sündiger und schuldiger, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber in Jesus gleichzeitig geliebter und angenommener, als du jemals zu hoffen gewagt hättest. Dieser Jesus, der ist nicht einfach nur gestorben, er ist von den Toten auferstanden. Und er bietet dir heute allein aus Gnade seine Erlösung an. Ein neues, ewiges Leben. Nicht, weil er gerecht ist, nicht, weil es gerecht ist, sondern aus freien Stücken. Einfach, weil er es will. Komm zu Jesus. Komm zu diesem Jesus. der mit offenen Armen dasteht und ruft, hey, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er würde nicht einladen, wenn er es nicht ernst meinen würde. Wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So komm wieder neu zu diesem Jesus, der uns zeigt, was wahre Gerechtigkeit ist, indem er für die Ungerechten sein Leben gibt. Ich will zum Abschluss beten. Ein mächtiger Vater, du wählst Wege in dieser Welt und auch in unserem persönlichen Leben, die wir häufig nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen können. Vater, bitte hilf uns zu sehen, dass wir dir vertrauen können, auch in den Wegen, die du wählst, die wir nicht verstehen können, auch in dem Schmerz auf dieser Welt, auch in all dem Zerbruch in unserem persönlichen Leben. Hilf uns zu sehen, dass du derjenige bist, der im Zentrum steht und dass du auch ein für alle Mal deine Liebe bewiesen hast, indem du in deinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen bist. Bitte hilf uns zu sehen, dass das nicht gerecht war, aber auch nicht ungerecht. Danke, dass du gnädig mit uns handelst und dass du uns nicht in unserer Ungerechtigkeit hast stehen lassen. Amen.